Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag jetzt heute Abend. Also, ich hatte vor kurzem eine Schulklasse im Weltladen zu Besuch und habe denen was erzählt von, ja, von Lebensverhältnissen von 13-, 14-jährigen Mädchen in Südamerika. Das war eigentlich nicht anders als das, was Sie jetzt hier erzählt haben. Es ging um Sklaverei bei Kindern und Jugendlichen, die eigentlich nicht viel älter waren als das, als die Kinder, die dort vor mir standen. Das waren Kinder im Alter von 11, 12. Und ich erzählte ihnen von Kindern im Alter von 13, 14, teilweise auch 11 Jahren. Das hat sie sehr beeindruckt. Also die waren, glaube ich, teilweise, die haben sowas noch nie gehört. Und ich muss Ihnen sagen, das, was Sie uns hier gezeigt haben, solche Bilder kenne ich aus Istanbul von Kurden und Kurdinnen, die am Rande der westlichen Großstädte geflohen sind und dort teilweise auch in solchen slum-ähnlichen Hütten und Zelten gewohnt haben in den 90er Jahren, als man ihnen hier auch kein Asyl geben wollte. Ich finde das immer sehr, ja, also mir geht es immer sehr unter die Haut und ich möchte Sie jetzt einfach einladen zu diskutieren, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben ein zweites Mikrofon hier hinten bei der Dame im weißen T-Shirt. Also bitte das Mikrofon benutzen, sonst hört man Sie nicht.
Ja, vielen Dank fürs Mikro. Vielen Dank für den, ja, bedrückenden, schönen Vortrag, will ich es nicht nennen. Es war keine schöne Thematik, das ist klar. Es war eine sehr beeindruckende, sehr wichtige Thematik. Ja, was können wir denn jetzt, die wir, wenn ich Sie recht verstanden habe, wir alle im gewissen Sinne Täter sind. Und diejenigen unter uns, die ja jeden Pfennig auch rumdrehen müssen, die ja die Orangen vielleicht preiswert einkaufen müssen, ob wir es wollen oder nicht, ist vielleicht die andere Sache. Was können wir vielleicht auch, Sie haben das auch angesprochen, außer vielleicht rechte Parteien zu wählen oder nicht zu wählen, was können wir denn da noch tun? Vielen Dank für die Antwort.
Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass Sie sprechen von denen, die den Pfennig, jeden Pfennig umdrehen müssen. Denn tatsächlich, klar, diese Frage kommt immer, was können wir denn jetzt tun? Ich stelle mir diese Frage auch ständig und ich sage es in kurzer Antwort, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft ist, Lösungen zu erarbeiten. Ich habe verschiedene Ideen natürlich, aber viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Ich hoffe, dass wir darüber auch noch ins Gespräch kommen. Wichtig finde ich tatsächlich, dass Sie sagen, was Sie sagen, die, die den Pfennig umdrehen müssen, die sollten wir nicht kriminalisieren. Wir sollten jetzt nicht sagen, das wäre auch so ein Rassismus vielleicht, ne, weil oft sind ja die, die den Pfennig umdrehen müssen, sowieso auch noch Ausländer hier oder klassistisch könnte es auch sein, ne, sozial benachteiligt, trotz langer, loyaler Erwerbsarbeit irgendwann ins Hartz IV gefallen oder so, ja. Also denen jetzt die Schuld zuzuschieben, die eben auf günstige Lebensmittel schauen müssen, das wäre auf jeden Fall verheerend. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Sie das nochmal so angesprochen haben. Es ist natürlich so, dass wir alle gelernt haben, dass Geiz geil ist und ähnliches mehr. Und auch wenn wir den Pfennig nicht umdrehen müssen, gerne die günstigen Produkte wählen. Das könnte man natürlich befragen. Es ist allerdings schwer, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich zu billig? Ne? Okay, also 2 Euro oder wie ich es in der österreichischen Version des Aldi, also das heißt in Österreich Hofer, aber es ist Aldi, also ein deutscher Konzern, gesehen habe, 69 Cent für 1 Kilo Orangen. Es ist uns klar, das ist zu billig. Wir wissen aber nicht, was der richtige Preis natürlich sein sollte. Aber 2 Dinge. Das eine ist, das können wir unseren Supermarkt fragen. Sie sind Konsumenten, Konsumentin. Gehen Sie hin und sagen Sie mal, warum kostet das hier 70 Cent oder 2 Euro oder 7 Euro, ist mir wurscht. Und das müssen nicht nur die Orangen sein, können Sie bei Tomaten fragen, können Sie bei allem fragen. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das, und das ist natürlich schwieriger. Es ist so inzwischen, dass Supermärkte längst mit Mischkalkulationen arbeiten. Ja. Das heißt, die verkaufen gar nicht mehr die Produkte so, dass sie sagen, okay, wir schlagen so viel Prozent auf den Preis auf, sondern die locken uns ins Geschäft mit irgendeinem Kampfangebot und bezahlen uns vielleicht sogar noch dafür, dass wir für 69 Cent das Kilo Orangen mitnehmen. Das ist für sie vielleicht ein Verlustgeschäft, weiß man nicht, aber vielleicht. Aber sie wissen natürlich, er wird auch das Shampoo kaufen, das vierfach überbezahlt ist oder so. Ja, das macht natürlich so eine Einschätzung, was ein realer Preis ist, nochmal schwieriger.
Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, sind das jetzt quasi Leute, die überhaupt nicht existieren, weil keine Verwaltung, keine Behörde sie registriert? Die sind irgendwie namenlos hier und ja, sie arbeiten, sie verdienen ein paar Mark oder Euro, aber sie sind nicht existent gegenüber irgendeiner Autorität, die drumherum für normale Einheimische zuständig ist. Ist das so?
Zum Teil. Also wie gesagt, zum Teil sind es Leute, die noch darauf warten, dass sie überhaupt in ein Asylverfahren aufgenommen werden. Zum Teil sind es Leute, die im Verfahren sind. Dann haben sie zumindest provisorisch eine Nummer, also wie eine Aktennummer quasi. Oder es sind eben Leute, die Papiere haben oder ausgewiesen sind und über diese 15 Tage hinaus, in denen sie eigentlich nur mehr hätten in Italien bleiben dürften, geblieben sind und damit tatsächlich illegalisiert sind. Sie hören oft vielleicht den Begriff Illegale. Wir verwenden lieber den Begriff illegalisiert, denn illegal gibt es nicht. Kein Mensch ist illegal. Illegalisiert wird man, ne, indem einfach einer sagt, du Papiere her, du hast keinen Namen, keine Identität mehr für uns. Also es sind ganz unterschiedliche Menschen, aber jedenfalls gibt es keine oder so gut wie keine Strukturen, die sich um das Wohlergehen dieser Menschen kümmern.
Also nirgendwo systematische Anerkennung für die Mehrheit oder für alle schon gar nicht, ne?
Ja, da gibt es gibt immer wieder auch so kleine Widerstandsmomente. Zum Beispiel hat einer dieser Bürgermeister einer Umlandgemeinde von Rosarno eine Weile lang von seinem Recht als Bürgermeister Gebrauch gemacht, den Menschen Personalausweise auszustellen, mit denen sie zumindest legal sich durch Italien bewegen können. Er hat das gemacht, weil er ein Zeichen setzen wollte gegen diese Illegalisierung. Und man hat ihn dann relativ bald danach verhaftet, weil man ihm mafiöse Verstrickungen nachgewiesen hat, die relativ zweifelhaft zumindest sind, sagen wir es mal so.
Und habe ich Sie richtig verstanden während Ihres Vortrags, dass diese Menschen mindestens halbwegs gebildet sind oder vielleicht tatsächlich gebildet sind, ausgebildet sind, also nicht zu ungebildeten Arbeitern zum Beispiel überwiegend zählen?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe auch Leute gesehen, die kaum lesen und schreiben konnten, aber das waren relativ wenige. Die meisten sind relativ gut ausgebildet und sehr oft auch in diesen sogenannten Mangelberufen, die wir in Europa bräuchten. Also das ist sehr unterschiedlich. Was mich beschämt hat, ich bin ja als Luxemburger quasi sprachlich im Vorteil und ich hatte auch das Glück, lange zur Schule gehen zu können. Ich spreche 6 Sprachen. Das ist sicherlich über dem europäischen Durchschnitt, aber die allermeisten Menschen, die ich dort kennengelernt habe, egal was sie gelernt haben, konnten 4 Sprachen, oft 7, 8. Und ich stand nur da und habe mich gewundert und geschämt. Denn mir ist dann nämlich bewusst geworden, dass die Sprachen, die ich kann, eigentlich alles entweder Unterdrückersprachen sind. Die Franzosen haben Blut an den Händen in Afrika, die Deutschen haben Blut an den Händen, die Holländer, die Italiener. So, die Einzigen, die kein Blut haben, sind die Luxemburger, weil sie einfach zu unbedeutend waren. Wahrscheinlich hätten sie es auch gern gehabt. Aber was ich damit sagen will, ist, ich kann nur Kolonialsprachen und ich kann nur indoeuropäische Sprachen. Die sehen sich alle komplett ähnlich. Die Leute dort sprechen Italienisch, die sprechen vielleicht 2, 3, 4 verschiedene afrikanische Sprachen, sie sprechen Arabisch, also ganz, ganz vieles. Ja, die Menschen sind sehr, sehr flexibel. Das ist etwas, das man dort auf jeden Fall sieht. Also unabhängig von formalen Bildungstiteln sind die Leute extrem loyal, lernen ganz schnell Italienisch, sind vielsprachig und können Vielfalt aushalten. Das ist eben auch, das wollte ich Ihnen eben sagen, Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent und zwar nicht so ein Halbviertelkontinent, wie es Europa ist, sondern ein wirklich großer, mit vielen Traditionen und Unterschieden, gesellschaftlichen und so weiter und die Leute können das einfach aushalten. Und da bin ich als Europäer oft einfach nur beschämt, wenn ich in dem Slum bin, weil ich einfach sehe, dass was wir nicht und nicht hinbekommen in Europa, nicht einmal hier in dieser Großregion Salor Lux, ne, sich mal wirklich zusammenzusetzen, zu überlegen, wie machen wir das, das ist etwas, das die dort im Kleinen jeden Tag leben und ganz real leben.
Ich möchte gerne einen historischen Vergleich sehen, den Sie selbst angesprochen hatten. Was haben Sie den Eindruck über die Kriminalität, das heißt jetzt wie Morde oder ähnlich, also Kapitalverbrechen in dieser Region? Denn Sie haben es angesprochen, in Amerika, also nicht nur in der großen Depression, ich war in den 60er Jahren, war ich zufällig oder aus Glück zur Tabakernte an der Grenze Amerika-Kanada. Und die Tabakernte ist eines dieser genauso zeitlich begrenzten Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wir waren wohl situiert, über die IASEC waren wir untergekommen, hatten auf unseren Farmen schon alles wohl gesichert. Und wir kamen in dem Ort an und als wir dann verteilt wurden, hat man uns gesagt, ihr habt das Privileg, hier draußen sitzen jetzt diejenigen, die als Amerikaner und Kanadier jetzt hier aus der, auch darauf warten, arbeiten zu gehen. Und innerhalb von 10 Tagen gab es 15 bis 20 Morde in einem Ort, der sonst mit 10.000, mit 15.000 Menschen lächerlich ja, wäre. Ja. Aber das wurde gesagt, das passiert jedes Mal, ja, dass wir eine derartige Situation haben. Die also Menschen.
Ganz kurz, wer waren die Toten?
Das waren Wanderarbeiter. Okay. Gegenseitig, ja. Wanderarbeiter, ja, die sich dann also umgebracht haben. Ja.
Und ich sage also jetzt, ich kann nur eins sagen, ganz kurz, zu diesem Fall kann ich nichts sagen. Ich kann Ihnen vielleicht eins sagen, in ein paar Monaten kommt ein neues Buch raus von mir und Kollegen, in denen auch die Situation in Kanada, die Ausbeutung in Kanada nochmal in den Blick genommen wird. Also es ist ein Buch, das diese ganze Ausbeutung der Lebensmittelproduktion global in den Blick nimmt. Und es ist nicht ein rein europäisches nur Problem. Was ich zur Kriminalität sagen kann, ist, es gibt ausschließlich Gewalttaten von Italienern gegen Afrikaner in Rosarno. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Ladendiebstähle, es gibt schon gar keine Konflikte in der Zeltstadt. Also es gibt manchmal Konflikte, wo Menschen sind, ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es gibt keine Gewalttaten, es gibt vor allem keine Diebstähle. Das ist etwas, das ganz, ganz, ganz klar gesagt werden muss.
Welche Rolle spielt denn Ihrer Meinung nach das Dublin-Abkommen für die flüchtlingsfeindliche Einstellung der Regierung?
Der italienischen, der aktuellen, meinen Sie? Ja, also ja. Das Dublin-Abkommen ist ja dieses Abkommen, das regelt, dass ein Mensch, der sozusagen nach Europa kommt, dass das Land zuständig ist für ihn oder für sie, wo er oder sie eben das erste Mal registriert worden ist. Das ist ein Abkommen, das massiv natürlich hier von Deutschland forciert worden ist, aber auch von den Benelux-Ländern, Frankreich und den anderen Ländern des Nordens, weil natürlich alle wussten, klar, bei uns kommt, hat keiner so leicht rein.
Das ist ja total ungerecht. Ne?
So, klar. Ja. Das ist etwas, das die Länder des Südens benachteiligt, die sowieso schon wirtschaftlich schwächer sind. Griechenland, Spanien und Italien sind da am meisten natürlich betroffen. Und natürlich gibt es an und nicht erst nur bei dieser Regierung eine große Wut darüber in Italien. Also das haben die rechten und die linken Regierungen gleichermaßen kritisiert und zu Recht kritisiert. Und sie haben versucht, dagegen Widerstand zu leisten, indem sie, was Sie vorhin angerissen haben, die Leute nicht ordentlich registriert haben. Nicht, weil einfach sagen, okay, verschwinde einfach, wenn die Österreicher ihn dann aufgreifen, dann hat er halt noch keine Spuren hinterlassen in Italien und kann dementsprechend oder sie in Österreich oder in Deutschland oder in Schweden oder sonst irgendwo versuchen, Fuß zu fassen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese beiden populistischen Parteien in Italien jetzt so stark geworden sind. Allerdings ist der Rassismus der Lega Nord und die unverhohlenen faschistischen Anklänge älter als dieses Phänomen. Das muss man ja auch sagen. Also in Italien ist ja im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland der Faschismus nach wie vor etwas, das von weiten Teilen der Bevölkerung verklärt wird oder zumindest als potenzielle Regierungsform tatsächlich in Betracht gezogen wird. Jetzt habe ich gesagt, das wird hier in Deutschland, in Österreich nicht in Betracht genommen, gezogen. Das nehme ich sofort zurück. Es ist etwas, das dort jedenfalls viel konkreter ist. Ja? Aber es ist etwas, das man natürlich in Deutschland immer mehr auch leider feststellen muss, und in Österreich sowieso.
Ich habe zwei Fragen. Zum einen, warum haben Sie diese Arbeit gemacht oder dieses Projekt oder wie immer man es nennen will? Also mich interessiert ja seine Antwort jenseits davon, dass Sie das interessant fanden. Sie haben sich ja bestimmt ein bisschen mehr dabei gedacht, außer dass es interessant ist, nach Italien zu fahren. Und die zweite Frage, als Sie dort gelebt haben, wie war das für Sie? Können Sie das vielleicht mal präziser beschreiben? Waren Sie immer der weiße, privilegierte Gringo, der Geld hat und jetzt auch dort ist? Oder waren Sie Teil der Prozesse? Beziehungsweise wie haben Sie als Wissenschaftler Distanz gehalten? Das ist ja, ja im Prinzip ein permanentes, auch inneres Hin und Her, so kann ich es mir mal vorstellen. Ganz
tolle Frage, danke. Also einerseits, ich komme aus der Prekarisierungsforschung. Das heißt, ich habe angefangen, die europäischen Transformationen des Arbeitsmarktes mir anzuschauen. Also unter dem Stichwort sozusagen der neoliberalen Transformation, nicht in dem sozusagen das Subjekt immer wichtiger, also die Arbeit des Einzelnen an sich selber, um sich marktförmig zu machen, immer wichtiger wird. Das waren meine ersten Forschungsarbeiten und ich habe mich also sehr stark für Arbeitsmärkte interessiert und wer von Arbeitsmärkten spricht, kommt natürlich relativ schnell auch auf das Migrationsthema, weil eben Migranten und Migrantinnen einerseits immer natürlich auf Arbeitsmärkten schon sind und hinzukommen und gleichzeitig, und das ist ganz, ganz wichtig, von den Herrschenden gebraucht werden, um die Arbeiterklasse zu spalten. Das ist etwas, das man sehr deutlich und an vielen Orten sehen kann, sozusagen, wenn man sagt, hey, liebe deutsche Arbeitnehmer, diese türkischen Gastarbeiter im Jahr 1975, Stahlkrise im Saarland auch und so, die sind euer Problem, ja, dann kann man ganz schön ablenken, dann kann man quasi sozusagen Widerstände kanalisieren auf eine andere Gruppe, anstatt zu sagen, anstatt dass sozusagen die Arbeiterschaft, die aus Türken und aus Deutschen und vielen anderen bestanden hat in Deutschland, sagt, wir solidarisieren uns gemeinsam gegen das, was uns hier eigentlich widerfährt und dagegen, dass die Krise sozusagen die ist, ausgelöffelt wird von denen, die unten sind. Das heißt, Migration und Arbeitsmärkte ist mein Interesse. Dann war ich, wie gesagt, auf der Insel Lampedusa und zwar aus der Frustration heraus, dass ich immer nur Bilder im Fernsehen gesehen habe von vollen Flüchtlingsbooten. Dann habe ich gegoogelt und wenn man Lampedusa googelt, probieren Sie das gerne mal aus dann, und die Bildersuche, Google-Bildersuche, dann bekommen Sie einerseits Flüchtlingsboote und solche Sachen und auf der anderen Seite Postkarten-Idylle. Lampedusa ist nämlich wunderschön. Ja, als Insel. Und das hat mich eigentlich motiviert, dahin zu gehen, weil ich mich gefragt habe, wie leben diese Italiener, die dort sind, diese 5.000? Es kommen 40.000 Menschen jedes Jahr an, sie sind 5.000. Wie sind die? Sind die überfordert? Sind die rassistisch? Sind die müde? Sind die, was machen die? Ja? Und habe dann dort gearbeitet und quasi der Methode der Moving Targets heißt das bei uns im Fach, folgend sozusagen, also wenn sich die Menschen, mit denen du arbeiten willst, selber bewegen, dann musst du dich auch mitbewegen. Ja? So bin ich im Prinzip in Kalabrien gelandet, war aber auch nicht nur in Rosarno, ich bin auch oft in Apulien, bin oft auch im Norden, also auch in Südtirol gibt es solche Verhältnisse oder in Österreich und so weiter. Und aktuell auch, also ich bewege mich auch jetzt den Menschen nach, die es eben schaffen, aus dieser Hölle zu entkommen. Ich versuche dem, der dann nach Holland kommt, nachzureisen, zu verstehen, wie das sozusagen weitergeht. Das ist der eine Teil der Frage gewesen. Das andere ist das, wie ist das? Ist man da der weiße, privilegierte Gringo? Also ich hatte, wie gesagt, vor, in dem Slum zu wohnen, weil unser Fach ja sagt, teilnehmend beobachten. Du kannst nur verstehen, wenn du den Menschen nahe kommst. Und das heißt auch, dass du bestimmte Erfahrungen teilen musst. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt. Und wie gesagt, ich arbeite mit Supervision, also sonst wäre das nicht möglich, das auszuhalten und habe mich dann eben dagegen entschieden, auch weil es in dem ersten Jahr, als ich dort war, geschneit hat und gefroren hat und das einfach kontraproduktiv gewesen wäre, also für mein eigenes Arbeiten. Habe Alltag geteilt und nur sehr wenig Arbeit. Also ich bin auch, das habe ich auch verstanden, ich habe die Leute also versucht kennenzulernen. Das ging ganz leicht übrigens und mit ihnen nach Hause zu gehen, mit ihnen zu leben, zu kochen, zu essen auch, das schon. Habe aber gemerkt, die Leute möchten nicht, dass ich mit zur Arbeit gehe, weil natürlich diese Arbeit etwas sehr, sehr, sehr Fragiles ist, dass sie überhaupt einen Job bekommen. Und ich war auch nur wenige Male konkret mit am Arbeitsstrich. Ich war zwar oft am Arbeitsstrich, aber meistens irgendwo diskret irgendwo so halb versteckt, nicht, dass man aber niemals vielleicht mit so einer kleinen Gruppe oder so, das reicht, dass ein Weißer da steht und dann haben die heute keine Arbeit. Deswegen bin ich nicht mitarbeiten gegangen. Aber es ist eine Arbeit, die extrem belastend ist, sehr schwer ist und auch für mein Umfeld relativ schwierig war, weil ich immer, wenn ich zurückgekommen bin, relativ lange große Probleme hatte, mich quasi in diese wohlständig privilegierte Mittelstandsgesellschaft wieder einzufinden, der ich nun mal angehöre.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Markus Kompos. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Missio, dem Hilfswerk. Sage ich nur dazu, damit Sie vielleicht den Frage- oder Redebeitrag auch immer einordnen können. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie kurz vor den Europawahlen so eine Veranstaltung durchführen. Ich versuche immer, die Gemengelage, die sich bei vielen Themen des globalen Handelns und den Menschen, die da Profiteure sind und den Menschen, die darunter zu leiden haben, so ein bisschen auseinanderzufusseln. Also nicht künstlich zu vereinfachen. Ich möchte auf das Wort Aktion so ein bisschen eingehen, was hier auf dem Plakat steht. Unser Stichwort, wir haben einen Fluchttruck, mit dem wir seit 7 Jahren zum Beispiel das Thema Handys, Konfliktrohstoffe und die Herkunft aus der demokratischen, in Anführungsstrichen Demokratischen Republik Kongo, Bildungsarbeit leisten. Das heißt, da haben wir postkoloniale Verbindungen von dem Land Belgien halt eben dahin. Ich habe heute 8 Stunden mit Schulklassen in Völklingen an der Schule gearbeitet und die fragen mich nachher im Endeffekt, Markus, was können wir denn machen? Und ich habe für mich zumindest in manchen Bereichen schon einiges umgesetzt. Ich kaufe nicht mehr bei IKEA. Das ist so das Stichwort, IKEA zahlt nirgendwo auf der Welt Steuern. Alles wird über die Niederlande und niederländische Auslandsgebiete wird das abgewickelt. Man rechnet sich die ganzen Sachen hin und her, bis irgendwie nichts mehr vom Gewinn übrig bleibt. Man schreibt sich eigene Lizenzrechnungen. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt auf die Orangen nochmal zurückkommen, ich habe aus bisherigen Reportagen immer wahrgenommen, die Orangen, die da geerntet werden, stehen überwiegend im italienischen Markt nur zur Verfügung. Ich habe italienische Ware hier in Deutschland noch nicht so stark wahrgenommen. Eher Spanien, / Israel. In den letzten Jahren kam sehr viel aus Griechenland, sodass man das Gefühl hatte, das ist schon eine Naturalienlieferung auch an die bösen Deutschen, die immer so darauf gedrängt haben, dass Griechenland tätig wird, um die Schulden wieder zurückzuzahlen. Wo kann man jetzt konkret mal nachfragen, wo die Handelsketten die Orangen herbeziehen? Weil wir folgen häufig dem Weg des Geldes. Also immer, wenn wir etwas nicht kaufen, dann reagiert das System. Es geht nur übers Geld.
Also, wenn ich das aufgreifen darf, das ist gut, dass Sie das sagen, denn wir sind hier in Deutschland. Der deutsche Markt gilt als der anspruchsvollste in Europa bei Lebensmitteln. Warum? Es ist ein großer Markt und es ist tendenziell ein doch verhältnismäßig zahlungskräftiges Klientel, Kundschaft da. Natürlich über die schiere Größe des deutschen Marktes heißt das, dass die Produkte billiger werden können und dass man sozusagen in Deutschland Lebensmittel viel billiger bekommen kann. In der Qualität X kann ich das in Deutschland billiger bekommen als in Benelux oder in Österreich oder sonst wo tendenziell. Der deutsche Markt ist dann anspruchsvoller und deswegen haben Sie recht, es gibt relativ wenig Orangen aus Italien auf dem deutschen Markt, denn die italienischen, die kalabrischen Orangen, von denen wir hier sprechen, gelten als minderwertig für den Markt. Es stimmt aber nicht, dass es hier keine italienischen Orangen gibt. Es gibt sehr viele sizilianische Orangen auf dem deutschen Markt, denn die gelten als gut und begehrt. Und zwar werden die gerade in Deutschland sehr konkret so stark nachgefragt, dass oftmals zu wenig da ist für die Nachfrage, dann ist es gut, dass die mafiösen Strukturen in Süditalien kalabrische Orangen einfach kurzerhand umetikettieren als sizilianisch und die dann hier landen und wir das dann trotzdem merken, weil wir vielleicht doch weniger anspruchsvoll sind, als wir glauben. Denn anspruchsvoll ist ja auch etwas, was uns gleichzeitig so ein bisschen schmeichelt. Muss es also, wie gesagt, nicht, wenn wir fallen da auf diese Tricks ganz leicht rein. Das Zweite ist, dass wenn ich in den Sortieranlagen bin, in Rosarno und Umgebung, dann stelle ich fest, dass die Produkte, also es ist bei Mandarinen ganz besonders wichtig, oder Clementinen, Mandarinen, die werden, die kommen also aus diesen Kleinbetrieben, werden da behandelt, gewaschen, mit Chemikalien haltbarer gemacht, konserviert und so weiter. Und die werden dann über komplexe Förderbandsysteme nach, und das ist wichtig, Größe sortiert. Und da gibt es verschiedene Kategorien und Klassen, und das können Sie auch im Supermarkt zum Teil sehen, Klasse 1, 2. Die besten Klassen sind die, die nach Deutschland, Österreich, Dänemark, Benelux und Frankreich gehen. Das sind die anspruchsvollen Märkte, das ist nicht nur Deutschland. Das sind kleinere Früchte. Die großen, denn ein Baum macht tatsächlich Mandarinen, die haben die Größe, die wir kennen, alle gleich, oder? Aber die können durchaus auch fast so groß sein, also wie eine Orange und größer. Die werden dann natürlich wässriger. Die gehen nach Polen. Ja? Das heißt, dass bestimmte Dinge auf bestimmten Märkten landen, hat auch mit der Bereitschaft, bestimmte Preise an bestimmten Orten zu zahlen oder einer Kaufkraft zu tun. Das Zweite ist, dass Sie bekommen die Orangen aber sowieso, denn die kalabrischen Orangen gehen in den Orangensaft. Also wenn Sie irgendeinen Marken- oder Discount-Orangensaft kaufen, dann haben Sie genau diese Orangen drin.
Ja, jetzt wurde ja schon ein paar Mal die Frage gestellt, was kann man tun? Aus meiner Sicht kann man als Kunde so gut wie gar nichts tun. Ob man selber dort einen Privatboykott initiiert oder nicht, öffentlich aufrufen darf man wahrscheinlich nicht. Das ist Geschäftsschädigung, das darf wahrscheinlich nicht sein hier in dieser Republik. Also das geht gar nicht. Eigentlich muss hier Politik handeln. Und da ist die Frage, wie kann man Politik dazu bewegen, diese Handelsabkommen auch mit Italien als anstößig zu betrachten. Aber dazu braucht man auch irgendwo eigene Sprache. Man braucht große, starke Fürsprecher, sagen wir mal Gewerkschaft oder dergleichen. Und man braucht eine Sprache, man muss die Begriffe besetzen, um überhaupt etwas zu bewegen. Das ist jetzt Fridays for Future gerade so gelungen, aber ob das Erfolg hat, das glaube ich auch nicht. Können Sie sagen, was man tun soll?
Der Herr von Missio, ich habe Ihren Namen vergessen. Wollten Sie direkt dazu was sagen? Das dachte ich mir. Vielleicht machen Sie das und dann sagen Sie was. Das wäre vielleicht einfach.
Ich sage jetzt nicht direkt Veto. Ich hatte ja vorhin gesagt, folgt dem Weg des Geldes. Wenn wir irgendein Produkt nicht mehr kaufen, egal aus welcher Branche, dann wird der Hersteller das nicht mehr herstellen. Also die sind immer sehr nah dran zu gucken, was wird uns abgenommen. Ja, es ist richtig. Deswegen sagte ich ja auch eingangs, gut, dass wir das vor den Europawahlen besprechen. Vielleicht auch mal sich den Hintern zu erheben und zu sagen, so, die Leute, die uns jetzt auf dem Marktplatz noch bis zum 26. auf den Geist gehen und unsere Stimme haben wollen, die können wir direkt auf dem Platz mal richtig eine Stunde lang festnageln und fragen, was habt ihr für Ideen? Was können wir für diese Menschen dort machen? Was könnt ihr dafür machen? Es ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass gerade so ein italienischer Ministerpräsident von der rechten Seite uns darauf hinweist, ja, wir Italiener haben jahrelang total viel Last getragen, ähnlich wie die Griechen. Länder mit so einer langen Küstenlinie sind einfach nicht zu sichern. Es sind viele Leute dorthin gekommen. Und das Land, beide Länder sind mit Sicherheit überlastet gewesen. Auf politischer Ebene sehe ich da jetzt erstmal nicht so viel Wirkungsvolles, was man machen kann. Denn was wird Herr Salvini sagen? Liebe Deutschen, klärt doch erstmal eure eigenen Probleme. Mischt euch doch nicht darin ein, wie wir das hier halt eben machen. Der Kampf gegen die Mafia, das geht ja schon etliche Jahrzehnte. Das ist so der politische Aspekt. Ich möchte ehrlich gesagt nochmal wirklich dazu ermutigen und aufrufen. Wir sind hier fast 50 Leute hier im Raum. Mal zu überlegen, Sie haben das sehr schön aufgezeigt. Der deutsche Markt ist nicht nur der anspruchsvollste, er ist auch der preisaggressivste. Und ich stelle mir häufig die Frage, das ist ganz gut, dass wir das hier in Saarbrücken machen, warum sind die Franzosen in der Lage, prozentuell mehr von ihrem Einkommen für Lebensmittel auszugeben, für hochwertigere Lebensmittel, als wir Deutschen das sind? Die sind doch auch nicht durchschnittlich reicher als wir. Da gibt es doch auch reiche und arme Leute. Da hat wahrscheinlich der Aspekt des Lebensmittels irgendwie eine andere Wertigkeit. Also ich sehe da durchaus ein deutsches Problem, nochmal zu gucken, wie viel ist uns das wirklich wert? Oder bin ich bereit, mich auch ein Stück weit schlau zu machen? Es ist schwierig, das im Alltagsleben für alle Produkte zu machen. Aber ich kann irgendwo mal anfangen, kann gucken, so, das ist mir jetzt wichtig, nur, also 67 Cent das Kilo, kann man sich ja umrechnen. Oder beim Fleisch haben wir das Gleiche. Bei bestimmten Preisen ist irgendwo klar, ja, das kann einfach nicht sauber laufen. Also da kann keiner von uns jetzt irgendwie sagen, ich habe da nie was von gewusst oder so. Ne? Da können wir uns schon ein bisschen an die eigene Nase packen, finde ich. Und jeder kann da was zu beitragen, indem wir können uns da solidarisieren, aber wir können einfach damit anfangen.
Genau. Also hier im Haus gibt es ja Engagement für eine faire Landwirtschaft. Was ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, abzukommen von bestimmten Vorstellungen. Einerseits die historisch bedingte Vorstellung der Fairtrade-Bewegung, dass Ausbeutung der Landwirtschaft nur im globalen Süden stattfindet, in der sogenannten dritten Welt. Also wir sehen jeden Tag, dass das nicht stimmt. Und wir können auch nach Niedersachsen zur Spargelernte fahren. Dort haben sie übrigens die gleichen Arbeitsstriche. Die Arbeiter kommen eher aus Osteuropa, aber das hat andere Gründe, auch logistische, geografische und so weiter. Also sowieso, was man auch feststellt, also unabhängig von der Situation in Italien, ist, dass diejenigen untergeordneten Klassen, die am meisten ausgebeutet sind, oft aus den Gegenden kommen, die früher kolonial dominiert worden sind. Und das ist in Deutschlands Fall eben eher Osteuropa. Also man hat das hier auch. Ein Problem ist, und deswegen, gut, dass Sie es ansprechen, wir sind vor den Europawahlen, es ist wichtig, wählen zu gehen, es ist wichtig zu überlegen, wen man wählt. Wählt man die, die Europa zerstören, oder wählt man die, die Europa anders machen können? Wir haben die gemeinsame Agrarpolitik. Es ist das erste große politische Instrument, das die europäischen Gemeinschaften sich in den 50er Jahren gegeben haben, noch unter dem Eindruck des Hungers des Zweiten Weltkrieges. Ja? Wir haben gesagt, wir müssen auf Biegen und Brechen produktiver werden, damit wir diese ganzen vielen Europäer, die es gibt, und Europäerinnen ernähren können. Das war damals logisch. Ja? Das ist aber eine Haltung, von der man bis heute nicht wirklich und gänzlich abgekommen ist. Die gemeinsame Agrarpolitik ist eine, die exportorientiert ist, die den Bauern und Bäuerinnen die Erschließung von Märkten verspricht, die sie zum Teil erschließen, die dann dort die einheimische Landwirtschaft zerstört, die Menschen in die Boote drängt und so weiter. Also so etwas abzustellen und anders zu gestalten, das wäre wichtig, und es ist etwas, das durchaus möglich ist innerhalb einer starken Europäischen Union, innerhalb einer, die geschwächt wird, in der Kompetenzen zurückgehen an die Nationalstaaten, ist das natürlich nicht möglich. Das Zweite ist, das möchte ich trotzdem auch nicht verschweigen, es gibt in Kalabrien NGOs, Jugendorganisationen, progressive Vereinigungen, die zweierlei machen, und die machen das interessanterweise beides gleichzeitig, nämlich einerseits gegen die Mafia kämpfen, und damit für Emanzipation, ja, für die Emanzipation der Menschen von diesen mafiösen Denkmustern quasi, gefangen zu sein, passiv zu sein, nichts zu machen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sagen, wir müssen die einheimische Landwirtschaft fair gestalten, sozusagen. Ja, also die eigenen Produkte, Orangen zum Beispiel, eben nach Standards, wie sie dann festzulegen sind, die zum Teil sich an den Fairtrade-Kriterien orientieren, aber darüber eben zum Teil ganz, ganz erheblich noch hinaus gehen und sagen, wir bieten sozusagen mafiafreie, nachhaltig produzierte, sozial bessere Produkte an. Das gibt es auch. Also es gibt faire italienische Orangen inzwischen. Die kann man in den italienischen Weltläden kaufen. Mehr schaffen sie aktuell noch nicht, weil ihre Prüfkriterien so streng sind. Aber das ist auch ein Weg. Also auch das zu sagen, sozusagen die konventionelle Landwirtschaft sozusagen anders zu versuchen, anders zu machen.
Wir haben noch eine Wortmeldung von Tamara und dann würde ich vorschlagen, dass Sie und dann ich schon sprechen und dann können wir vielleicht noch. Ah, Entschuldigung, noch eine zweite.
Ich wollte gern zu der Frage, was können wir tun, was sind Handlungsansätze, noch einen Aspekt dazu bringen. Es gibt ja auf der UN-Ebene seit einigen Jahren diese Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte. Dazu gab es, die sollten umgesetzt werden in nationale Aktionspläne. Es hat ziemlich lang gedauert, bis das auch in Deutschland passiert ist. Ist 2016 dann erfolgt, aber ist von der Umsetzung oder von dem Wortlaut weit hinter dem zurückgeblieben, was zivilgesellschaftliche Forderungen beinhaltet, nämlich eine Verbindlichkeit für Unternehmen, was ihre Sorgfaltspflicht anbelangt in ihren Geschäftstätigkeiten. Also zu gucken, was passiert in ihren Lieferketten und eben dafür Sorge zu tragen, dass da keine Menschenrechtsverletzungen passieren. Und ich denke, es gibt, Zivilgesellschaft hat natürlich nicht aufgehört, weiter hier für eine Verbindlichkeit zu kämpfen. Also es wird auch weitergehen. Und viele große Organisationen, NGOs und auch Gewerkschaften sind weiterhin bei diesem Thema dran, da ein Gesetz durchzukriegen in Deutschland, aber auch eine Richtlinie auf EU-Ebene, eine gesetzliche, verbindliche Sorgfaltspflicht, also eine Unternehmensverantwortung durchzusetzen. Und da sind wir alle gefordert, da wo wir sind, da wo wir aktiv sind, dafür auch einzutreten und das publik zu machen.
Ich wollte mich eigentlich genau, was die Tamara vor kurz gesagt hat, eben auch ergänzen, weil wir haben sozusagen eigentlich auch, ich bin Peter Weichert, engagiere auch für fairen Handel in der Fairinitiative und ich wollte genau das Gleiche auch sagen wie die Tamara, und zwar hat das EU-Parlament die EU und die Mitgliedstaaten aufgefordert, verbindliche Regeln zum Schutz der Menschenrechte zu verabschieden und auch die Koalition in Die Große Koalition hat auch das beschlossen. Die hat sich nämlich auch aus dem Koalitionsvertrag, will ich nur mal ganz kurz was vorlesen. Wir setzen uns für eine konsequente Umsetzung des nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte ein, einschließlich des öffentlichen Beschaffungswesens. Und falls die wirksame und umfassende Überprüfung dieses nationalen Aktionsplans 2020 zu einem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig werden und uns für eine EU-weite Regelung einsetzen. Also ich denke, wir als Zivilgesellschaft müssen genau gucken, was sich jetzt in der Politik tut und da nachhaken. Wenn wir nicht als Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Akteure da nicht nachhaken, dann besteht die Gefahr, dass eben dieses Gesetz überhaupt nicht verabschiedet wird oder total verwässert wird.
Vielen Dank. Also vielen Dank für die beiden Wortmeldungen.
Ja, dann bleibt es jetzt an mir, ein Schlusswort zu sprechen. Also zuerst nochmal herzliches Dankeschön an die Stiftung Demokratie, dass Sie uns hier den Raum und die Technik und alles Weitere zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Wir haben hier auch noch Bücher liegen, sowohl das Buch zu Lampedusa als auch das, was Thema heute Abend war. Ich denke, Sie signieren auch. Ich bin ja Buchhändler, sowas muss ich dann immer fragen, weil ein signiertes Buch ist ein verkauftes Buch und ich möchte natürlich immer ganz gerne auch Bücher verkaufen. Aber jetzt noch kurz inhaltlich. Also ich denke, mein Fazit nach diesem Abend ist, dass wir, da möchte ich Peter Weichert, wir haben ja manchmal nicht dieselben Meinungen oder so, gerade beim Thema fairer Handel manchmal ein bisschen. Aber ich denke, wo ich dir zustimmen möchte, ist ganz klar in dem Punkt, dass es zivilgesellschaftliches Engagement geben muss und dass man das auch tun muss. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sowohl der Saarländische Flüchtlingsrat eine offene Organisation ist, den man sowohl durch Fördermitgliedschaft als auch durch reales, wirkliches Engagement unterstützen kann. Sie finden genug Hinweise darauf auf der Website oder der Facebook-Seite des Flüchtlingsrates. Und dann möchte ich Sie auf zwei Sachen der Aktion Dritte Welt hinweisen. Zum einen auf unser Landwirtschaftsprojekt für eine faire Landwirtschaft weltweit. Hunger ist kein Schicksal, Hunger wird gemacht, ist zwar schon ein ganz alter Slogan, aber er ist immer noch genauso wahr, wie er es vor 30 oder 40 Jahren war. Und dort arbeiten wir, und das ist in der Bundesrepublik relativ einzigartig, sowohl mit Bauern als auch mit Gewerkschaften zusammen. Das ist, und auch mit Naturschutzbewegungen. Das ist nicht ganz einfach, manchmal die alle an einen Tisch zu kriegen. Manchmal klappt's gut, manchmal nicht so gut. Wir sind da auch manchmal schwierig. Also ich denke, das ist aber ein Ansatz, tatsächlich eine Veränderung in diesem Bereich hervorzurufen. Und dann möchte ich Sie noch hinweisen auf unsere Flugschrift, die heißt Fairer Handel ist eine bessere Welt käuflich. Das ist eine Flugschrift, die von einer Organisation gemacht ist, die selbst seit 37 Jahren einen Weltladen betreibt, aber genauso gut auch die Grenzen des fairen Handels sieht. Also mir wird ehrlich gesagt schlecht, wenn ich Bananen für ein Kilo beim Lidl Fair- und Bio-Bananen sehe oder auch für 1,05 Euro oder 6 Euro, wie es jetzt heute beim Aldi im Angebot war. Also Leute, wir müssen uns nichts vormachen, das kann es tatsächlich wirklich nicht sein. Und ich denke, wir müssen uns wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen und engagieren.
Darf ich doch noch ein Wort sagen? Genau, einfach die Frage eben, weil Sie es jetzt angesprochen haben, nochmal, also eben fairer Handel ist auch Handel und fairer Konsum ist auch Konsum und die Frage eben dieses zu stellen nach dem Wirtschaftswachstumszwang, Konsumzwang sozusagen oder ob man eben auch ein negatives Wachstum in Kauf nehmen kann und ein besseres Leben für alle damit erreichen kann, auch für sich selber übrigens, nicht? Also so viele Objekte wie jede und jeder Einzelne von uns hat, es sind ungefähr 10.000, so der durchschnittliche Europäer, die durchschnittliche Europäerin hat 10.000 Objekte. Vor 300 Jahren hatten Leute, die so viele Objekte hatten, mehreres Hauspersonal. Meistens waren sie Könige. Ja? Also wir machen es uns wahrscheinlich auch leichter, wenn wir uns selber leichter machen. Dankeschön. Okay.